ARD.
Das Plädoyer ist das neue Jahr als einen Raum von Möglichkeiten, auch der Weiterentwicklung von sich selbst zu begreifen, aber ohne dass daraus eine rigorose Selbstoptimierung wird, die einen so unter Druck setzt, dass man unter diesem Druck dann möglicherweise ab März schon zerbricht. Und in der Tat nicht nur auf sich selber gucken. Mhm. Ich glaube, dass viele Veränderungen auch besondere Kraft entwickeln, wenn man überlegt, was brauchen andere gerade? Wo kann ich mich möglicherweise engagieren? Und da gibt es dann Formen der Selbstbestätigung, die kann man einfach nicht kaufen.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer ganz frischen neuen Folge von Bleib Mensch. Ihnen allen ein frohes, ein gutes, ein neues Jahr. Nein, Moment, anders. Ihnen allen ein frohes, gutes neues Jahr, in dem wir auch auf Sendung gehen mit unserem Podcast, Petra, um auch 2025 klarzukommen. Finde ich super.
Toll, oder? Immerhin eine Sache steht schon mal fest, die ist auch schon geplant. Wir machen weiter. Und das ist auch schon ein richtig guter Schritt ins neue Jahr. Da freue ich mich sehr drüber.
Weil, weißt du, warum ich mich so gefreut habe? Weil es irgendwie mir jedes Mal wieder hilft, so ein bisschen mit dem Leben klarzukommen, wie unser Titel ja auch sagt, um Mensch zu bleiben bei all den Herausforderungen. Und wir begeben uns weiter zweiwöchentlich auf Sinnsuche und tasten uns durch das Dickicht des Lebens. Und dazu haben wir dich auch, Petra.
Und das machen wir beide wunderbar in diesem Studio, das sich ja dann zwischendurch zu so einer Art Küchentisch entwickelt, wo wir dann das Leben klären mal kurz. Und schon so andere dürfen dabei zugucken.
Ja, oder zuhören. Und zu hören. Und, sie,
also und mischen jederzeit, sich dann hinterher ja auch ein, zum Glück.
Ja, jederzeit schreiben, ne? bleibmensch@ndr.de, wenn Sie Anregungen haben oder Kritik. Und wir sind in der ARD Audiothek auch zu hören, falls Sie das gerade im Radio hören. Gehen Sie da einfach mal hin, suchen Sie nach Bleib Mensch und dann können Sie uns auch abonnieren und dann gehören Sie zur Familie und sind immer dabei mit am Küchentisch. Petra, wie geht's ins neue Jahr? Wie ist es? Daumen hoch, Daumen runter.
Mit gemischten Gefühlen. Aber ich bin auch sehr versucht, immer wenn dieses neue Jahr anfängt, mich wie so ein kleines Schulkind zu fühlen, das mit frischen weißen Heften ins nächste Schuljahr startet. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Gefühl erinnern kannst. Mhm. Selbst wenn es im letzten Schuljahr nicht so gut gelaufen ist, dieses weiße Papier verspricht, dass jetzt alles besser wird. Da ist noch keine Matheaufgabe gelöst, aber irgendwie scheint dieser Möglichkeitsraum erstmal positiv zu sein. In 4 Wochen gibt es Eselsohren, da bin ich mir ganz sicher. Und auch den Rotstift des Lebens. Aber im Moment ist das mein Grundgefühl und ich mag dieses Gefühl, obwohl ich natürlich als Erwachsene auch skeptischer werde gegenüber diesen vielen Möglichkeiten, die sich da gerade ergeben. Mhm. Weswegen ich, und das ist ja eins unserer Themen heute, sehr vorsichtig geworden bin mit Vorsätzen aller Art.
Ja, du, ich habe heute zum Eingang ein schönes Zitat, Erich Kästner. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man alljährlich, seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Und ich finde, das passt so ein bisschen zum Einstieg, weil es geht doch heute auch bei uns um so eine ganz gute Portion Pragmatismus, oder? Das drückt zumindest so auch der Titel der heutigen Folge aus, finde ich, den wir uns so überlegt haben, vom Ende der guten Vorsätze. Das war deine Idee, Petra? Was ist das? Ist das so ein bisschen Realismus? Wollen wir?
Ja, es ist ein bisschen Realismus, vielleicht auch ein gutes Maß zu finden zwischen den einen, die das Jahr 2025 im Grunde schon der Dunkelheit preisgegeben haben und den anderen, die jetzt Listen aufstellen. Auch gerade in den Social Media sieht man das, gerade sehr junge, vor allem Mädchen, die sich vornehmen, ihr Leben in einer Weise zu optimieren, dass eigentlich schon relativ sicher ist, dass sie ab März kleine Selbsthassattacken kriegen. Mehr Sport, gesunde Ernährung, mehr Bücher lesen, weniger Social Media, mehr Zeit für die Familie haben, intensiver sich mit sich selbst auseinandersetzen. Ich glaube, alle kennen das. Mhm. Und das ist erstmal ja auch ganz verständlich, weil das der Moment ist, wo alles nochmal anders werden kann, diese Perspektive auf das neue Jahr. Aber dieser harte Perfektionismus, der da drin steckt und auch diese Unerbittlichkeit, mit der man dann Listen abarbeiten muss, ist etwas, von dem ich mittlerweile finde, dass man da eher ein Warnschild dranhängen sollte.
Ja, ich würde heute auch gern so ein bisschen Druck rausnehmen aus der ganzen Sache, denn mir passiert das eben auch ab und an. Und wir wollen auch niemandem die schönen Pläne zunichte machen, keineswegs auch nicht die guten Vorsätze ausreden, aber die Frage doch in den Raum werfen, was uns vielleicht wirklich gut tut. Uns mal anzunehmen mit all unserer Unvollkommenheit oder uns immer wieder vorzunehmen, an uns zu arbeiten und uns zu optimieren und dann vielleicht eventuell doch wieder zu scheitern. Du hast gerade gesagt, und irgendwann im März oder so nach ein paar Wochen, dann ist das ein bisschen schwierig mit der Selbstliebe. Dann kann sich das umdrehen, weil man wieder mal in diese Sackgasse reingerauscht ist.
Also im Schlussverkauf noch die Laufklamotten gekauft, weil die als Symbol stehen und dann ja vor dem Kleiderschrank hängen für diesen Appell, du willst dein Leben ändern. Mhm. Und dann im Februar festzustellen, man hat sie immer noch nicht getragen, und im März, man ist immer noch nicht laufen gewesen. Da geht es gar nicht um diese neue Klamotte, sondern darum, dass sie im Grunde genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man eigentlich wollte. Und deswegen gibt es auch in der Psychologie so den Hinweis, lieber mit alten Klamotten erstmal eine kleine Runde drehen und sich dann steigern, anstatt sich mit diesen perfekten Profiklamotten so unter Druck zu setzen, dass man dann noch lieber gar nicht vor die Tür geht im Nieselregen.
Gutes Bild, gutes Beispiel. Ja? Mir war übrigens gar nicht klar, wie groß dieses Thema ist. Also die Hälfte, 50% der Deutschen machen das jedes Jahr wieder.
Genau.
Gute Vorsätze, und es gibt eine Umfrage, welche das sind im Jahr 2025. Ganz oben, Platz 1, mehr Sport. Ich mach mal indirekt gleich so ein Häkchen mit. Ja, ich habe das mit mir mal abgeglichen. Also mehr Sport machen im neuen Jahr, habe ich so gedacht. Hatte ich auch schon mal den Gedanken. Platz 2, mehr Geld sparen. Hat in der Tat, ich habe wirklich auch gedacht, okay, Weihnachten war dann doch wieder ganz schönes Rumgeaase, muss irgendwie besser werden. Dann Platz 3, gesünder ernähren. Würde ich auch gar nicht, also würde ich auch unterschreiben. Platz 4, mehr Zeit mit Freunden und Familien verbringen. Finde ich, das ist ein schöner Vorsatz. So, und da habe ich auch gedacht, jo, bei mir auch ein Haken. Platz 5 abnehmen und Platz 6 weniger Alkohol. Und da habe ich auch einen kleinen Haken gesetzt. Und ich denke, was sagt das über mich? Bin ich so unzufrieden mit meinem jetzigen Leben, dass ich so viele Dinge verändern will?
Also man könnte es ja erstmal positiv drehen. Es gibt genug Menschen, die kapitulieren nicht einfach davor, dass die Dinge so sind, wie sie sind, oder dass sie selbst so sind, wie sie sind, sondern sie räumen ein, dass es eigentlich Möglichkeiten gibt, Dinge auch anders zu machen. Das kann man ja mal positiv sehen. Und deswegen sagen diese Vorsätze ja auch ganz viel über diese Zuversicht, man könnte ja eigentlich auch Dinge ändern. Und wenn man ehrlich ist, kann man ja auch Dinge ändern. Also man könnte ja zum Beispiel einmal in der Woche sich in den Terminkalender Zeit für Freundinnen und Familie einrichten. Nur so macht man es eben nicht, sondern man schreibt diese Liste, hängt die irgendwo hin oder man hat sie im Kopf und dann passiert nichts mehr. Und deswegen ist diese Kombination aus dieser Einsicht, ich könnte eigentlich auch Dinge anders machen, und diesem großen Frust ein paar Wochen später eben so eine tückische Kombination, finde ich.
Auch dazu gibt es übrigens Zahlen. Es gibt Studien, nach einem halben Jahr hält sich noch die Hälfte an ihre Vorsätze.
Wow, das ist viel.
Du, habe ich auch gedacht. Ja. Die Hälfte nach einem halben Jahr, und nach einem Jahr weniger als 10%. Also irgendwann kommt dann eventuell doch die Enttäuschung, von der du gesprochen hast. Welche kennst du irgendwelche persönlich, an denen du gerne scheiterst?
Also die ganze Liste wäre natürlich auch sofort meine.
Ja, okay.
Also gesunde Ernährung, würde ich sagen, ist jetzt nicht so mein Thema. Mehr Sport ist immer eine gute Sache. Mhm. Mehr Zeit für Freundinnen, Familie, vielleicht auch für Menschen, die einem nicht so nahestehen, von denen man aber weiß, sie bräuchten einen. Sofort ist eigentlich mein erster Punkt, weil ich vermutlich dafür einen Kalender habe, in dem Arbeit eine zu große Rolle spielt. Aber der Schritt, sich diese Zeiten dann im Kalender schon einzutragen, was ich super klug finde, das ist der, den ich dann oft selber gar nicht mitmache, sondern ich überlasse es dann im Grunde so diesem Alltag, der sich dann über alles legt. Und das ist das, was ich jedenfalls gelernt habe. Wenn man einen guten Vorsatz hat, da muss man mal gucken, ist der zu groß oder zu klein? Also sich im Januar vorzunehmen, Marathon im Sommer laufen zu können, wenn man noch nie in seinem Leben gelaufen ist, ist, glaube ich, wissen alle falsch. Aber sich mit Leuten zu verabreden, zu fünft, und zu sagen, wir bewegen uns mal mehr und wir machen immer am gleichen Tag der Woche eine Stunde draus. Mhm. Da sind die Chancen, dass man das durchhält, eben größer, macht ja vermutlich auch noch Spaß. Aber meist hängen ja diese guten Vorsätze auch bei mir so auf so einem inneren Kühlschrank, und man guckt da jeden Tag drauf, und je älter der Zettel, desto trauriger wird
super
man.
Bild. Ja? Super Bild, ja, genau so. Und da gibt es natürlich auch wieder unendlich viele Ratgeber dazu, und es gibt so jemanden, Tatjana Schnell heißt die Frau, forscht seit mehr als 20 Jahren zu diesem Thema, also zum Thema Lebenssinn im weitesten Sinne, und sie lehrt in Norwegen und an der Uni Innsbruck, und die sagt, bei guten Vorsätzen, da geht es im Kern eigentlich um die Frage, ob ich mein Leben ändern möchte, und die hat ein paar Tipps, wie das vielleicht gelingen könnte, und du hast einen davon schon genannt, das ist wirklich sich zu hinterfragen, ist dieser Vorsatz, ist dieses Unterfangen, ist es realistisch? Dann, welcher meiner Vorsätze ist wirklich wichtig? Ist es mir die Anstrengung wert? Soll man sich alles vorher besser mal fragen. Sie rät auch, nicht zu rigoros ranzugehen. Das ist so ein bisschen das, was du meintest mit dem neuen Outfit, mit der schicken Jogging-Ausrüstung. Und sie sagt auch, Rückfälle sind okay. Wer die akzeptiert und bereit ist, es weiter zu probieren, der hat größere Erfolgsaussichten. So, und ich lese das und ich denke, oh Mann, ja, aber das klingt dann auch schon wieder so coachig und so listenmäßig, genau, und das klingt so nach Müssen und nach Zielen setzen, und dabei will ich eigentlich, also ich ganz persönlich, doch weniger To-Do, so mehr Leichtigkeit, mehr Schweben, mehr Leben. Ja, weißt du?
Ich weiß genau, was du meinst. Und
das
beißt sich in der Tat. Nicht? Und im Hintergrund steckt natürlich, wenn ich das jetzt mal so als Theologin sagen darf, auch so eine Form von säkularisierter Religion. Deswegen, weil plötzlich das eigene Leben der eigentliche Sinnhorizont ist. Also ich muss mit mir selbst glücklich sein. Und dann kommen die anderen und dann kommt der Rest der Welt. Das meine ich durchaus auch selbstkritisch, aber wenn man sich von der Ernährung über den Sport, über die Art, wie man sein Leben und seine Wohnung einrichtet, großes Thema ist ja auch aussortieren Anfang des Jahres, der Kleiderschrank, der Freundeskreis, alles wird aussortiert. Schon die auch wirklich kritische Frage, wird da nicht im Grunde was quasi Religiöses schon mitkommuniziert? Also der Lebenssinn in einer Weise zum Selbstgestaltungsprogramm, dass man daran nur scheitern kann.
Ja.
Während ja die christliche Botschaft eine ist, die immer deutlich macht, du wirst an dir selber scheitern, das kann eben passieren, so ist das halt. Übernimm dich nicht. Solche Formen von Selbstliebe, gnädig mit sich selbst zu sein, etwas ist, was zunehmend schwieriger geworden ist, weil man eben nicht nur mit den anderen so super ungnädig geworden ist, sondern auch mit sich selbst.
Ja, Soziologen sagen, das liegt, also anders übersetzt, du hast es jetzt von der christlichen oder religiösen Warte so ein bisschen aufgedröselt, vielleicht von der soziologischen, ist das ja dieses, was wir uns schon seit Jahren und Jahrzehnten ja erzählen, diese Zunahme einer individualisierten Gesellschaft. Man ist so weniger in Gemeinschaften aufgehoben und jeder ist seines Glückes selber Schmied. Und wenn du dein Leben nicht im Griff hast, dann liegt's an dir.
So, genau, meinst das du ist das, die, ja. Genau, das ist die eine Botschaft. Also ich bin die ganze Zeit nicht nur meines Glückes, sondern auch meines Sinnes Schmied und muss dann so Instagram-mäßig gucken, wie von der Wohnungseinrichtung, wie von der psychischen Inneneinrichtung her alles irgendwie gut aufgeräumt und aufeinander abgestimmt ist.
Mhm.
Und das eigene chaotische, unaufgeräumte, ich mit all den Kränkungen und Unvollkommenheiten, passt da eigentlich nicht in dieses Selbstbild. Und das führt dazu, dass man dann möglicherweise zu oft vor dem Spiegel steht und überhaupt nicht mal leiden kann, was man da sieht. Oder es ist so eine Orientierung an einer ganz narzisstischen Art, immer nur zu gucken, bringt mir das gerade was? Ja, also zum Beispiel dieser Aufruf, man soll seinen Freundeskreis aufräumen. Das hat ja so zwei Dimensionen. Natürlich gibt es Beziehungen, die sind so giftig und so selbstzerstörerisch, dass es gut ist, sich davon zu trennen. Aber wenn ich alle Menschen, mit denen ich in Beziehung trete, immer nur danach beurteile, ob sie mir gerade was bringen, darf man sich nicht wundern, wenn daraus eine ziemliche Einsamkeit wird, weil Beziehungen eben auch davon leben, dass man möglicherweise mal für eine Weile diejenige ist, die für andere da ist, ohne dass was zurückkommt.
Mhm.
Und das verbindet sich eben ganz oft jetzt mittlerweile auch mit guten Vorsätzen. Da geht es dann gar nicht mehr nur darum, dass man sportlicher wird, dass man sich mehr Zeit für wichtige Dinge nimmt, sondern auch, dass man sich von allem trennt, was vermeintlich diesem eigenen Sinn für das schöne Selbst widerspricht.
Oder dem eigenen Wert oder so.
Ja, genau.
Ich glaube, es gibt eine Überschrift dafür, was du gerade geschildert hast. Du hast es vorhin schon einmal genannt, den Begriff, und zwar Selbstoptimierung.
Ja, genau.
Ich habe mal geschaut, es gibt seit den 1970er Jahren, erst im Zusammenhang mit Produktions- und Managementprozessen, aber dann so ab dem Jahr 2000, ab dann ging der auch so in andere Lebensbereiche über, und die Soziologie spricht sogar aktuell von einem Zeitalter der Selbstoptimierung oder sogar von Optimierungsgesellschaften. Also würdest du auch so weit gehen, ne? Weil wir fangen bei guten Vorsätzen an und denken das jetzt in diese Richtung weiter, aber dieser Trend ist schon erkennbar, ne? Und
der
jetzt
ist deutlich
auch die ganzen
erkennbar.
Apps, die es gibt, die da dabei helfen sollen.
Und, die Uhr am Arm,
ne?
Das sind zweischneidige Dinge, muss man auch sagen. Es gibt ja auch gute Elemente daran, also die Uhr am Arm, die jetzt alle Körperfunktionen misst.
Den Schlaf, der also, dir sagt morgens, wie
aber
gut
diese
hast du
freiwillige
gepennt.
Selbstüberwachung führt natürlich auch dazu, das weiß man auch, also Leute, die zum Beispiel schlecht schlafen können und sich jetzt vornehmen, dieses Jahr will ich besser schlafen und die Schlafphasen überwachen, können unter Umständen deswegen nicht mehr schlafen, weil sie immer gucken, ob sie gut schlafen. Und das ist auf der Oberfläche lustig, in Wahrheit natürlich auch so, dass man als vermeintlich freier Mensch in einer freien Gesellschaft sich auch permanent Mechanismen unterwirft, unter denen man dann unglücklich wird. Und ich glaube, ganz besonders die Social Media, besonders die, die über Bilder arbeiten, muten ganz besonders jungen Leuten zu, dass sie mit ihrem Körperbild hadern, weil sie eigentlich nur noch gefakte Varianten von Menschen sehen mit einem Filter. Mhm. Aber es gibt über dem eigenen Leben eben keinen Filter. Und deswegen diese Erfahrung der eigenen Wirklichkeit mit den Bildern, mit denen man sich umgibt, sowohl was den Körper als auch was das Lebensdesign angeht und auch den Anspruch ans Glücklichwerden, eine richtig große Spannung entsteht. Und wenn das zerreißt, führt es nachweislich ja nicht nur zum Unglück, sondern auch zu psychischen Erkrankungen, also zu handfester, bedrohlichen Entwicklungen der eigenen Gesundheit, mhm, auch vor allem der seelischen Gesundheit.
Es gibt einen schönen beziehungsweise vielmehr traurigen Begriff für das, und zwar man spricht da von einer Ökonomisierung des Selbst als Symptom der Wettbewerbsgesellschaft. So, bam, das wäre jetzt mal so die Überschrift, aber das ist das, was wir gerade hier beschrieben haben. Und ich muss ehrlich sagen, mir fallen auch einige Bekannte im Bekanntes- und Freundeskreis ein, die sich so durchs Leben pushen und bei denen ich mich frage, ja, ist das Leben? Sollte das Leben sein? Weißt du?
Das Leben ist in der Tat, und ich glaube ganz besonders für Kinder und Jugendliche kommt da einiges auf uns Erwachsene zu, eben imperfekt. Es stoßen einem Dinge zu, unsere Körper sind nicht so, wie sie sein sollten. Und da ist ja noch gar nicht gemeint, dass Menschen mit harten Handicaps zu leben haben oder plötzlich erblinden oder ein Bein beim Unfall verlieren, sondern so Leute, wo man sagen würde, wieso, du bist doch hübsch, und du bist ein toller Typ oder so, die sich dann aber so unter Druck setzen, dass sie schon ihre Muskelmasse messen, wenn sie 15 sind. Das sind Entwicklungen, die ich wirklich gefährlich finde. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch so eine Idealisierung von Beziehungen. Also auch die Freundin oder der Partner muss im Grunde für das eigene Glück herhalten. Und diese Glücksobsession ist das, was dann soziologisch als diese Optimierungsgesellschaft beschrieben wird. Man kann es im Alltag, glaube ich, auch sehen. Also ich habe neulich mal mit einer 15-Jährigen gesprochen, die sagt, sie hätte so einen Blick, sie würde überall gucken, ob sie 1, 2, 3, 4 oder 5 Sterne verleiht. Das macht sie in Bezug auf die Lehrer, in Bezug auf die Eltern, in Bezug auf den Freundeskreis. Und das will sie eigentlich gar nicht.
In Bezug auf sich wahrscheinlich auch.
Und das meint ja auch dieses Selbstvermarkten. Also immer gucken, wie ist gerade mein Marktwert, wie viel bin ich wert? Und das ist ein Wert, der sich an Dingen misst, die unabhängig sind von dem, was möglicherweise die Persönlichkeit ausmacht. Und das finde ich wirklich einigermaßen traurig, und ich glaube, es lohnt sich auch, sich das noch ein bisschen genauer anzugucken und sich zu fragen, wer kann eigentlich verantwortlich da auch Räume schaffen, wo ganz besonders Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene lernen zu verstehen, dass der Wert und die Würde, die sie selber haben, eben nicht davon abhängt, dass irgendwer ihnen 5 Sternchen verleiht.
Ich glaube, vielleicht ist das die entscheidende Frage bei der Sache auch mit den guten Vorsätzen. Das fing ja so harmlos an und jetzt sind wir hier so eine Richtung gekommen, wo man echt sagt, puh, ey, das hat echt eine Tiefe. Ist vielleicht die, dass man, wie viel davon ist intrinsisch und wie viel macht man so für sich von dem Blick von innen, so nach dem Motto, oh, mir geht's besser, wenn ich ab und an laufe. Und wie viel davon ist motiviert durch den Blick von außen? Dieser Bewertungsblick, den du gerade genannt hast.
Und besonders tückisch ist es ja, wenn man sich diesen Bewertungsblick von außen so aneignet, dass man denkt, der kommt von innen.
Oh, ja.
Ja, also man nennt das Internalisierung. Also ich bin die mir dann selber morgens schon nur 2 Sterne gibt. Ja, weil die Haare nicht so sitzen oder weil man 2 Kilo zu viel hat oder weil möglicherweise auch der eigene Leistungsanspruch, auch im Beruf übrigens, nicht so ist, wie man das gerne hätte. Dann gibt es allerdings natürlich auch die Kehrseite, das muss man auch sehen, dass Leute sich dem total verweigern und sagen, ich will mich nur noch gut fühlen und alles, was an Anforderungen an mich gestellt wird, beachte ich.
Ich lasse mich mal richtig
so
gehen.
Ich bin ein vorsatzloser Mensch.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch schon so eine Gegenreaktion. Und das gut auszutarieren und sich auch fragen, woher kommt eigentlich mein Wert? Sich immer wieder klar zu machen und dass es auch eine Dimension der eigenen Würde gibt, die durch diese Art von Sternebewertung und äußerem Blick überhaupt nicht angetastet ist. Und am besten ist es natürlich, wenn man versucht, diese, wenn man so will, liebende Perspektive auf andere mit ihren Macken und ihren Fehlern zu versuchen, im Nahbereich umzusetzen, also den eigenen Kindern das zu vermitteln, der eigenen Partnerin, denjenigen, mit dem man zu tun hat. Also die so anzugucken, dass die nicht den Eindruck haben, ich zwinge sie in diese Perfektion.
Mhm. Austarieren hast du gerade gesagt. Ja. Das finde ich ganz gut, weil ich dann auch mehr darüber Gedanken gemacht habe, wie kann man denn das machen? Wie kann man denn das rausfinden, was austariert ist und was vielleicht von der Motivationslage her eine gute Motivation ist, und da kommen wir halt zur Frage, was dahinter steckt, so hinter guten Vorsätzen und Selbstoptimierung, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zum philosophischen Teil fast, aber so darf das Leben
ist gut,
ja,
dass du damit anfängst mit diesem Wort und nicht ich.
Ich meine ja, weißt du, das ist ja immer das, was wir hier machen, und so darf das Leben ja auch gerne mal sein, dass man ein bisschen tiefer schürft, und die Psychologie sagt, dass im Grunde, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich dann ganz oben oder ganz vereinfacht, ganz grob, so das Streben nach Glück da dann doch wieder auch ein bisschen im Hintergrund schwelt, beziehungsweise dass das Generalziel menschlicher Selbstverbesserung letztlich das persönliche Glück sei, beziehungsweise das gute Leben. So. Und das ist ja gerade das, was wir versuchen hier zu erörtern. Wie kommen wir denn dahin zu diesem guten Leben, wenn es nicht die guten Vorsätze sind, die man dann doch wieder nicht schafft und dann von der Selbstliebe in Richtung Selbsthass geht im März, weil es wieder nicht funktioniert hat. Ich kenne das persönlich. Ich habe das auch schon ein paar Mal durch. Also Selbsthass ist ein bisschen stark, aber dann dieses, ach Mann, ey, wieder nicht hinbekommen. Ich habe es bisher noch nie hinbekommen, guten Vorsatz. Noch nie.
Ich bin gar nicht sicher, ob es ein Recht auf Glück gibt, ehrlich gesagt. Ja. Und ich würde das mal kritisch hinterfragen. Ich glaube auch, dass die Frage nach einem sinnvollen Leben sich nochmal unterscheidet von der Frage, ob ich damit glücklich bin. Denn ein sinnvolles Leben kann ja eben durchaus auch eins sein, das für andere da ist und sich auch dem Leiden und den schwierigen Situationen anderer so aussetzt, dass damit Glück gar nicht verbunden ist, aber Sinn.
Sinn, okay, komm, das finde ich gut. Sinn,
das
Sinn.
Ist das,
ja, Glück
eine,
ist immer so ein schwieriger Begriff.
So, und das andere ist das mit dem guten Leben. Da gibt es jetzt auch Ratgeber ohne Ende seit Jahren. Das ist ja ein Teil auch der Ethik, also dass man ein Leben führt, das in dem Sinne gut ist, das ausbalanciert ist, das, was man selber für richtig hält, in einem Umfeld zu leben, das mich nicht einsam macht, so könnte es mal auch formulieren. Ich würde es viel schlichter formulieren. Ich glaube ja, dass diese Selbstoptimierungsversuche eigentlich nur eine Botschaft haben, lieb mich. Menschen möchten geliebt werden, sie möchten anerkannt werden, sie wollen wertgeschätzt werden. Man möchte sich auch selber lieben. Mhm. Und das ist so schlicht wie anspruchsvoll, weil vielleicht das, was Menschen oder was wir mittlerweile in unserer Gegenwart mit Liebe verbinden, ganz stark angekoppelt ist an wiederum so Leistungsprofile, wie man irgendwie zu sein hat. Ja.
Mhm.
Und eigentlich wäre ja Liebe in diesem tieferen Sinne eine Bindungskraft, die nicht darüber hinwegsieht, aber die einen weiteren Blick auf eine Person hat und die immer noch mal sieht, was jenseits dieser ganzen Ärgerlichkeiten im Alltag bis zum großen Maßstab von Verrat an Möglichkeiten in diesem anderen Menschen steckt. Und das einzuüben, würde ich als das gute Leben beschreiben. Und seltsamerweise ist dieser Vorsatz ja aber relativ weit hinten gegenüber so einem Versuch, sich selber schöner, stärker, gesunder zu machen. Und das ist meines Erachtens verräterisch. Das sagt was über uns. Und ich glaube, ein gutes Leben beginnt da, wo man einen realistischen Blick auf sich selber hat, ehrlich gesagt. Also wo man sich in seiner ganzen Großartigkeit und Fürchterlichkeit irgendwie auch anzunehmen lernt. Und dann wären gute Vorsätze eher so zu formulieren, dass das keine Listen wären, sondern vielleicht so kleine Verabredungen auch mit anderen, wie man diesem guten Leben eher gerecht wird, indem man eben doch sagt, einmal im Monat kochen wir zusammen mit unseren besten Freundinnen und Freunden. Mhm. Oder es gibt diesen einen Nachmittag mit meinem Kind und der steht im Kalender und der ist unantastbar.
Ja.
So.
Was die Beziehung betrifft, die
genau.
Ja auch einfach
also
so wichtig
ist. Also
es
dann wirklich
sind.
Konkret werden zu lassen.
Und das, ich finde Selbstliebe so wichtig, dass, weiß ich auch nicht, hab das glaube ich schon mal erzählt, schon im Religionsunterricht, ich weiß nicht, da war ich in der 5. Klasse oder so, da weiß ich noch, dass unser Religionslehrer gesagt hat, das mit der Selbstliebe, dass das auch wichtig ist, weil wenn man das nicht so gut hinbekommt, wird es auch schwierig, andere ganz doll.
Das Doppelgebot
doll,
der Liebe, das wird ganz
haben.
Oft nicht miterzählt. Mhm. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Mhm.
Die Nächstenliebe ist anspruchsvoll genug, Aber es ist vermutlich wirklich so, dass wir andere Menschen in diesem tieferen Sinne gar nicht lieben können, wenn wir uns selbst unerträglich finden.
Ja. So, und dann ist ja die Frage heute auch hier in diesem Podcast oder in dieser Folge, wie da hinkommen, so ein bisschen was Gutes für sich tun, ein bisschen mehr Selbstliebe, wenn es nicht die neue Joggingausrüstung ist. Und da habe ich noch was gefunden in einem Buch von Roland Kipke, das heißt Besser werden, eine ethische Untersuchung zur Selbstformung. Ja, also der Titel ja schon auch, puh. Und der sagt eben auch, dass es jetzt nicht so glücksförderlich ist, wenn man so ein Streben nach mehr Leistungsfähigkeit oder Schönheit hat, um im Wettbewerb mit was weiß ich wem, mit Konkurrenten besser abzuschneiden, sondern, das fand ich einen schönen Gedanken, glücksförderlich ist Selbstoptimierung dann, wenn eigene Fähigkeiten und Talente mehr entfaltet werden. Zum Beispiel wertvolle Tätigkeiten wie das Erlernen eines Musikinstruments oder sich also Sport auch durchaus, sich vielleicht noch verbessern dort, weiter nachzugehen. Das fand ich auch ganz schön, dass man damit auch Zeit verbringt. Und da musste ich dann in der Tat auch wieder schmunzeln an einem meiner Vorsätze. Ich habe dann irgendwann mal, das war vor 2 Jahren, habe ich mir ein Musikinstrument, ich habe so gedacht, also ich kenne kein Musikinstrument und ich ärgere mich. Ich finde das schade. Und dann dachte ich, was ist denn mal eins, was man vielleicht leicht lernen könnte? Und da gibt es, also vielleicht mal in der Fußgängerzone gesehen, solche Steel Drums.
Ja.
So klar. Aus Metall, die haben auch verschiedene Moll, Dur, gibt es in verschiedenen Tonarten. Mhm. Und egal, was du da drauf machst und klimperst, es klingt toll. Und dann dachte ich so, damit sitze ich jetzt ganz häufig zu Hause und lerne das und mache mir ein gutes Gefühl, allein weil es so schön klingt. Und das habe ich dann auch eine Weile gemacht und dann ist es wieder eingeschlafen. Und jetzt saß ich hier an der Vorbereitung zu diesem Podcast und habe es mal wieder runtergeholt, war schon ganz eingestaubt und habe das mal wieder gemacht. Und ich dachte, ja, vielleicht noch wichtiger für mich, das dann auch jetzt mal wieder anzugehen als Sport oder weniger Alkohol oder all die anderen Dinge.
Da würde ich sowieso sagen, eigentlich ist eine gute Idee, aber vermutlich wirst du es trotzdem selten machen, weil du ja die eigene Motivation aufbringen musst mitten in deinem Alltag. Also ich habe gelernt, gerade was so ein Musikinstrument angeht, es hilft, wenn man eine Lehrerin hat.
Ja, ja, das habe ich genau.
Also diesen Impuls von außen und auch eine gewisse Pflicht dann zu üben, das sind so kleine Tricks. Oder wenn Leute sagen, ich möchte endlich mal wieder mehr Musik machen, in Chor gehen, das hilft natürlich. Hat man regelmäßig einen Termin, man hat diese schöne Erfahrung mit anderen, vielleicht gibt man dann irgendwann auch nochmal ein Konzert. Und das sind Momente, wo man sich weiterentwickelt, das würde ich eben auch sagen, nicht optimiert, aber weiterentwickelt. Ich finde auch falsch zu sagen, du bist gut, wie du bist und jetzt bleib mal so, ehrlich gesagt, das ist ja, also eine wunderbare Ausrede.
Es geht hier nicht um Stillstand.
Ja, es geht auch nicht um Lethargie, es geht auch nicht darum, dass man mit Potenzialen nicht umgeht, aber auch zu überlegen, in der Tat, was sind eigentlich meine Neigungen, die ich weiterentwickeln will? Will ich vielleicht mich mal trauen, was auszuprobieren, was ich noch nie gemacht habe? Die Chance, dass man das tut, wenn man das mit anderen tut, ist sehr, sehr viel größer, als wenn man das weiter so vor sich her schiebt, weil man dann doch diesen letzten Schritt nicht geht. Und kann man das psychologisieren und irgendwie auch doof finden, aber ich finde schon, dass wenn man selber weiß, mein Wert liegt nicht daran, dass ich irgendwann dieses Instrument toll spielen kann, sondern weil ich eben als Mensch wertvoll bin, habe ich auch Fähigkeiten, die ich weiterentwickeln kann, als es genau von der anderen Seite her zu denken. Und jetzt christlich gesagt, weil ich von Gott geliebt werde, habe ich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, mich zu verändern, mich zu korrigieren. Aber nicht umgekehrt. Also ich buhle nicht durch mein Veränderungsprogramm um die Liebe und hoffe, wenn ich ein bestimmtes Level erreicht habe, dann mehr geliebt zu werden.
Ja, ich bin fein so und kann vielleicht noch ein bisschen weiter mich entwickeln. Und ich fand gerade auch gut, was du gesagt hast, nochmal der Impuls von außen. Also auch da zum Beispiel in Chor oder in jemanden, was hast du gesagt, Musiklehrer, Musiklehrerin. Weil du dann auch nicht alleine wieder das hast, ich selber bin verantwortlich und ich habe es selber wieder nicht hinbekommen und dann dieses Selbstkasteiende und dann ist Folgendes passiert, deshalb passt das jetzt schon wieder so gut, dann sitze ich also gestern da, mache so die letzten Gedanken, die noch irgendwie passen und recherchiere zu diesem Thema und dann klingelt mein Telefon, kenne die Nummer nicht, gehe ran Ja, schönen guten Tag. Hier ist dein Fitnessstudio, Arne. Wo warst du denn seit Sommer? Ich so, ja, ich war seit Sommer nicht da. Ja, wollen wir das mal angehen? Wollen wir mal einen Termin machen? Und dann hat mich, das war so wie so ein Zeichen, dann hat mich das Fitnessstudio angerufen und ich dachte, ich wollte erst nicht rangehen, weil ich dachte, ich muss das hier noch fertig kriegen und war dann richtig dankbar für diesen Anruf, als hätte mich dieses Fitnessstudio unten aus dem Sumpf hochgezogen und hat gesagt, pass mal auf, du kriegst jetzt einen Termin, du kommst im Januar und dann gehen wir da mal wieder ran. So. Weil, und da habe ich auch gedacht, yo, Impuls von außen. Ja.
Gute Idee, sich diesen Kunden wenigstens zu erhalten.
Natürlich,
Impuls
klar.
Von außen.
Ja,
klar,
ja,
das ist,
ja.
Das ist, Fitnessstudio ist übrigens vermutlich der Vertrag, der Anfang des Jahres am häufigsten geschlossen und am seltensten eingelöst wird.
Ja, ja.
Das ist insofern ja auch bemerkenswert, weil man da ja schon richtig viel Geld ausgibt und trotzdem oft nicht genug Motivation findet.
Ich habe mich nicht wieder reingetraut, weil ich dachte, ich war so lang weg und habe dann zu Hause irgendwie gemerkt, boah, ich kriege gar nicht mal
typisch.
Mehr irgendwie Liegestütze und habe dann Muskelkater ohne Ende. Und dann warst du so lange raus. Da, ganz ehrlich, da war sicherlich auch ein bisschen Scham dabei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und dann habe ich, deshalb der Anruf, der war gut. Dachte ich, okay, alles klar, gut, danke für den Anruf.
Also dieser Impuls von außen, und das ist ja auch so, wenn man mit anderen was macht, manchmal hat man keine Kraft oder keine Lust oder ist müde und die anderen nehmen einen dann so buchstäblich unter den Arm und manchmal ist man in der umgekehrten Rolle. Da sind viele Dinge sehr, sehr viel leichter. Deswegen ist das jedenfalls mein Plädoyer und auch meine Erfahrung mit mir selbst, wenn ich mit anderen zusammen was mache, vielleicht sogar mit mich verpflichtet fühle im guten Sinne, dann bin ich eher bereit, auch mal mein eigenes Phlegma zu verlassen oder meine Komfortzone, in denen ich mich so eingerichtet habe.
Und plus die Rückenschmerzen sind auch einfach wieder da.
Verstehe. Das
muss.
Ist auch eine Motivation.
Das ist wirklich auch eine Motivation.
Das sollte hier auch, mir ist das wichtig, es ist kein Plädoyer gegen Sport oder die Ernährung umzustellen. Aber nochmal die dahinterliegenden Gründe.
Ja, sag mal, weil genau jetzt in Richtung Ende, was ist denn das Plädoyer heute von uns hier?
Das Plädoyer ist das neue Jahr als einen Raum von Möglichkeiten, auch der Weiterentwicklung von sich selbst zu begreifen, aber ohne dass daraus eine rigorose Selbstoptimierung wird, die einen so unter Druck setzt, dass man unter diesem Druck dann möglicherweise ab März schon zerbricht. Lieber ganz kleine Verabredungen treffen, sich auch mit anderen zusammen auf den Weg machen und in der Tat nicht nur auf sich selber gucken.
Mhm.
Ich glaube, dass viele Veränderungen auch besondere Kraft entwickeln, wenn man überlegt, was brauchen andere gerade? Wo kann ich mich möglicherweise engagieren? Wo wird vielleicht auch das, was ich gut kann, besonders nötig gebraucht? Und da gibt es dann Formen der Selbstbestätigung, die kann man einfach nicht kaufen.
Und vielleicht nicht vom den guten Vorsatz, was auch immer es ist, nicht vom Ende her denken, sondern den Weg dahin besser zu genießen, die kleinen Trippelschritte. Und wir haben es ja vorhin gehört, wenn es auch mal einen Rückschlag gibt, gehört dazu, dranbleiben, weitermachen und sich selbst, also die Losung des Jahres, mehr Selbstliebe. So, ganz grob, ganz einfach.
Genau, und nicht darauf warten, dass das Leben irgendwann mal schön ist, sondern auch zu verstehen, dass das Leben jetzt so, wie es ist, eben gelebt werden will. Und dieser Moment, dass man immer darauf wartet, dass man schöner, besser ist, sich in einer anderen Umgebung wiederfindet, der führt dazu, dass Menschen ihr Leben im Grunde immer nach hinten verschieben.
Wir laden Sie dazu ein. Wir selber versuchen
machen
das
wir
auch.
Machen wir nicht diesmal.
Was machen wir?
Keine Listen an Kühlschränken.
Genau. Aber das Schöne ist auch, Petra, dass wir uns gemeinsam, ich hatte vorhin gesagt, weiter durch das Dickicht wagen. Also ja, was auch immer Ihnen jetzt an Gedanken durch den Kopf geht, schreiben Sie es uns, weil wir wollen insgesamt weitermachen. Der Podcast geht auch in dieses Jahr 2024.
Das ist der einzige Vorsatz, den wir haben.
Ach okay, das ist unser
Vorsatz.
Oder
wir machen unseren Podcast und wir machen eine Nummer zum Scheitern.
In der nächsten oder übernächsten oder
irgendeiner. Das wäre doch meine Verabredung,
Scheitern.
Oder?
Über Scheitern
Februar oder März.
Okay. Ja, ach so, dann, wenn es soweit ist.
Ja.
Wenn, oh Gott. Und dann fragst du mich, wie es gelaufen ist mit dem Instrument und Fitnessstudio.
Und
ja, was war denn deine Ansage?
Na, ich habe ja dieses Jahr keine Liste.
Ja, also irgendwas musst du jetzt sagen.
Naja, ich sag's mal so, meine Familie lebt gerade im Ausland und ich muss plötzlich mit mir alleine leben und habe einen großen Respekt vor Menschen, die das schon sehr, sehr lange tun, weil freiwillig oder weil sie es müssen, und muss jetzt gucken, wie ich alleine einen Alltag gestalte. Ich sag dir, holla die Waldfee, das ist viel anspruchsvoller, als ich das gedacht habe.
Okay. Ja, dann haken wir da mal nach
bei
Zeiten und danken Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und was auch immer Sie sich vorgenommen haben. Wir wünschen Ihnen einfach ein gutes neues Jahr, in dem Sie auch ab und zu mal bitte lieb zu sich sind. Wir versuchen das auch. ne, Petra?
Sie sind genug.
Sie sind genug. Ich auch, du auch. Bis zum nächsten Mal bei Bleib Mensch und danke, Petra. Und die Folge kriegen Sie natürlich auch in der ARD Audiothek. Da gibt es dann auch einen Hinweis noch, den Podcast Wofür ich lebe. Das passt ja auch schon wieder hervorragend. Da zeigen 7 Menschen, was sie lebendig macht und zeigen auch ihren Sinn des Lebens. Sinn war ja heute das große Thema. Und dafür geben Sie zum Teil alles. Frieden, Gerechtigkeit, Vielfalt, Naturschutz oder Musik. Wofür ich lebe, heißt der Podcast. Den finden Sie ebenfalls in der ARD Audiothek. Bis bald. Machen Sie es gut. Ciao, Petra.
Ade.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.